Frau Su, wenn wir zunächst auf die Region blicken, wie sehr belasten Putins Drohungen das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea?
Also erstmal reagiert Putin damit direkt auf eine Aussage vom südkoreanischen Präsidentenbüro. Von dort hieß es nämlich einen Tag nach dem Gipfel zwischen Putin und Kim Jong-un, dass man jetzt vielleicht darüber nachdenken möchte, ob man nicht die Ukraine direkt militärisch unterstützt, was ein ganz harter, großer Wandel wäre in Südkoreas Russland- und Ukraine-Politik. Und allein der Fakt, dass man das erwähnt hat, diese Drohung von südkoreanischer Seite, der russische Präsident darauf eingegangen ist, das zeigt mir, welche großen geopolitischen Werte dahinter stecken. Nicht nur, was Putin und Kim Jong-un miteinander verabreden, sondern was das eben bedeutet für Stabilität und Sicherheit in Korea, in Nordostasien. Gleichzeitig hat natürlich die Dynamik zwischen Nord- und Südkorea eine ganz eigene Dynamik, etwas unabhängig davon, was Russland macht, beziehungsweise auch was China macht. Da sitzt Nordkorea selbst direkt am Eskalationshebel sozusagen. Aber natürlich bringen diese größeren regionalen Spannungen noch mehr Spannungen in die innerkoreanischen Beziehungen mit hinein.
Was glauben Sie, warum hat Südkorea so offensiv reagiert? Die Regierung ist ja eher bemüht, den Konflikt klein zu halten.
Genau, also Südkorea ist in erster Linie daran interessiert, dass Russlands Unterstützung Nordkoreas nicht zu weit geht. Also hat dort selbst eine gewisse rote Linie gezogen mit der direkten militärischen Unterstützung Nordkoreas durch Russland und vor allem die Unterstützung von Kim Jong-uns Atomwaffenprogramm und Raketenprogramm. Das ist eine ganz, ganz klare rote Linie für Südkorea und entsprechend hat man eben auch eine rote Linie bei den Russen gefunden, nämlich eben die direkte militärische Unterstützung der Ukraine. Also man kann sich sozusagen gegenseitig ein bisschen zu Zurückhaltung zwingen sozusagen mit Verweis auf diese roten Linien.
Wenn Putin mit Nordkorea ein militärisches Beistandsabkommen unterzeichnet, wie kommt das denn bei Nordkoreas großem Bruder China an, der ja eigentlich Schutzmacht des Landes ist?
Ja, das ist ganz spannend zu beobachten. China hat selbst einen Allianzvertrag mit Nordkorea schon seit 1961. Die Sowjetunion hatte auch mal so einen Vertrag, aber zusammen mit der Sowjetunion klaffte da so ein bisschen eine Lücke auf russisch-nordkoreanischer Seite, die man jetzt gefüllt hat, meiner Meinung nach.
Und China hat da kein Problem damit?
Naja, ich glaube, Sie sehen das schon sehr skeptisch. Direkte, fundamentale Probleme haben Sie vielleicht nicht damit, aber sind skeptisch im Sinne von, aus Beijings Sicht möchte man Stabilität sehen auf der koreanischen Halbinsel. Ein stabiles Regime, aber auch die Abwesenheit von Krieg und Eskalation und Provokation eigentlich auch. Und ich glaube, alles, was Russland macht, gerade im Rüstungskooperationsbereich, was Nordkorea hier ermutigen, anstacheln, was auch immer könnte, um eben diese Abwesenheit von Krieg und relative Stabilität in Korea zu erhalten. Ich glaube, da sieht dann China wirklich ein Problem. Aber solange das nicht dazu kommt, ja.
Also was Russland von Nordkorea will, ist klar, da geht es um Waffen. Aber was hat denn Nordkorea von dieser Partnerschaft, außer dem Wunsch, wieder mal auf der Weltbühne zu erscheinen?
Das ist ein ganz wichtiger Wunsch, der innenpolitisch und international für die eigene Propagandapolitik wichtig ist. Das darf man, glaube ich, echt nicht unterschätzen. Und was ich ganz spannend zu beobachten fand, ist der Gipfel. Putin kommt nach Pyongyang, wird dort hofiert, etc. pp. Das waren ganz schön interessante Bilder, die, glaube ich, auch für Nordkoreas eigene Innenpolitik eine Rolle spielen, dass man eben nicht isoliert ist, sondern einen starken Bruder sozusagen an seiner Seite hat. Kim Jong-un war auch derjenige, der diese Partnerschaft als Allianz bezeichnet hat. Putin hat dieses Wort nicht gewählt. Und ich glaube, für Nordkorea darüber hinaus ist es einfach wichtig, so eine Art geopolitischer Rückendeckung sozusagen zu haben, die auch noch unterstützen kann, nicht nur bei Waffenprogrammen, sondern im Hier und Jetzt vor allem bei Sanktionsumgehungen. Also die ganzen Schattennetzwerke zwischen Nordkorea und Russland werden weiter gestärkt, das können wir vermuten. Und das hilft natürlich dem Regime in Pyongyang, sicher auch in wirtschaftlicher Denkweise zu sein.
Wenn Putin jetzt Vietnam besucht, ist das möglicherweise der Versuch, sich als Player im südpazifischen Raum zu etablieren oder nutzt er einfach nur die Möglichkeit, dort überhaupt noch empfangen zu werden?
Ja, ich kann mir denken, das kann eine Mischung aus beidem sein. Also Südostasien ist einfach an sich eine wichtige Region, nicht nur was die Rohstoffe und andere wirtschaftliche Elemente angeht, sondern auch geopolitisch. Gerade der Raum, der sich nicht direkt entscheiden will, sozusagen zwischen China und USA, sondern hier versucht, mit beiden Seiten zu arbeiten. Dann kommt Russland, Putin noch mit ins Spiel, um wirklich eine Art von multipolarer Welt mit großen Anführungsstrichen aufzubauen und zu etablieren. Auch ein Versprechen, was er mit Nordkorea unterschrieben hat. Und Vietnam ist an sich ganz spannend, weil die nun mal trotz oder aufgrund der Geschichte, je nachdem, wie man das interpretiert, enge Beziehungen auch mit den USA haben und gleichzeitig enge Beziehungen mit Russland, ein bisschen schwierigere mit China. Aber ich glaube, da geht das geopolitische Spiel von Putin weiter, sich als mehr als nur Regionalmacht, sondern globale Macht auch im Pazifik sozusagen darstellen zu können.